der MediClean-Podcast. Das Thema heute, so geht Reha.
Sich selbst versorgen können, einkaufen können, das sollen die Patienten ja wieder alle erlernen und auch wieder können, wenn sie dann aus der Rehabilitation gehen.
Welche Arten es gibt und was es bringt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem MediClean-Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Reha. Wenn Sie wissen wollen, wer eine Reha in Anspruch nehmen kann und welche Wege es in die Reha gibt, dann haben wir heute hier alle Fakten für Sie. Es geht um die verschiedenen Reha-Arten, genauso wie um das, was sich damit erreichen lässt. Bestimmt haben Sie eine Vorstellung, was eine Reha ist, denn viele von uns kennen jemanden, der schon mal in der Reha war oder aber Sie haben selbst davon profitiert. Lassen Sie uns trotzdem mal zuallererst klären, was eine Reha ausmacht. Das Wort Reha ist eine Abkürzung für Rehabilitation. Rehabilitation meint Wiederherstellung. Wiederhergestellt werden soll der ursprüngliche Gesundheitszustand eines Menschen. Er ist nach einem Unfall, einer Krankheit oder einer Operation beeinträchtigt oder lebt mit einer chronischen Erkrankung. Die Reha umfasst nicht nur medizinische Leistungen. Auch Therapeuten, Pfleger oder Pädagogen sind im Einsatz, wenn Kinder oder Erwachsene in Reha sind. Mit der Reha sollen Menschen bestmöglich aufgestellt werden, um ihre Rollen wieder füllen zu können, also beispielsweise in der Familie oder am Arbeitsplatz. Beantragt werden kann die Reha zum Beispiel bei der gesetzlichen Krankenkasse oder der Deutschen Rentenversicherung. Eine Reha kann ambulant oder stationär gemacht werden. Bei der ambulanten Reha kommen Menschen tagsüber in ein Reha-Zentrum und abends sind sie dann zu Hause. Es gibt unterschiedliche Reha-Arten, zum Beispiel die Anschlussheilbehandlung oder die Reha als Heilverfahren. So, und genau damit fangen wir erstmal an. Anschlussheilbehandlung oder Reha als Heilverfahren. Was ist da der Unterschied? Das hat mir die Chefärztin der Orthopädie in der MediClean Dünenwald Klinik in Trassenheide erklärt. Heik Wendura.
Bei den Anschlussheilverfahren ist es fast immer nach größeren Operationen, jetzt speziell bei uns in der Orthopädie, nach Gelenkersatz von der Hüfte, vom Knie, Sprunggelenk, Schulter und so weiter oder nach Wirbelsäulenoperationen. Da haben die, sage ich mal, die Patienten eigentlich immer einen Anspruch drauf. Und beim Heilverfahren zum Beispiel wird der Antrag ausgefüllt und dann wird auch vom Arzt bescheinigt, dass er meinetwegen lange Krankheitszeiten hatte oder dass die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist oder es befürchtet wird, dass diese ja dann eine Berentung eintreten könnte oder Erwerbsfähigkeit ernsthaft gefährdet ist. Und dann wird praktisch das über die Deutsche Rentenversicherung eingereicht, natürlich auch von der Deutschen Rentenversicherung entschieden, wer dann zur Reha kommt oder ob sie zur Reha kommen können.
Nochmal zusammengefasst. Anschlussheilbehandlung in der Regel nach einer Operation. Die Reha als Heilverfahren für diejenigen, die beispielsweise durch eine Erkrankung oder eine chronische Erkrankung nicht mehr fit sind für ihren Alltag. Um den Antrag für die Anschlussheilbehandlung nach einer Operation kümmert sich der behandelnde Arzt in dem Krankenhaus, in dem die Operation durchgeführt wurde, wie beispielsweise das ersetzte Kniegelenk. Aufwendiger ist es für Patienten, die eine Reha als Heilverfahren machen möchten. Wer da beim Antrag hilft, das erklärt Dr. Franz van Erkelenz. Er ist der Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie im MediClean Reha-Zentrum in Gernsbach.
Das ist üblicherweise der Hausarzt, der die entsprechenden Informationen liefert. Es hilft mir aber auch mein Versicherungsträger. Das kann also meine private oder gesetzliche Krankenversicherung sein. Wenn ich noch berufstätig bin, ist für solche Maßnahmen im Regelfall die Rentenversicherung zuständig. In speziellen Fällen kann es auch mal die Berufsgenossenschaft oder die Unfallkasse sein. Da sollte ich mich dann als Patient primär hinwenden und fragen, welcher Zugangsweg der günstige ist. Da werden im Regelfall auch Listen zur Verfügung gestellt, welche geeigneten Kliniken vorhanden sind. Auch das Internet hilft da sehr weiter, wenn ich einfach unter der Fragestellung Heilverfahren und dann meine spezielle Problematik als Suchwort auf die Reise gehe und schaue, was ich da für Informationen bekomme.
Im Netz gibt's auch Erfahrungsberichte von anderen Patienten, die schon mal eine Reha gemacht haben. Und man findet Portale, auf denen Reha-Kliniken nach objektiven Merkmalen bewertet werden, und zwar ganz neutral. Darüber werden wir in diesem Podcast noch sprechen. Wem die Infos im Internet nicht reichen, dem empfiehlt Dr. Franz van Erkelenz aber, einfach mal anrufen oder hinfahren.
Ich denke, man sollte jedem Patienten die Möglichkeit eröffnen, sich nicht nur im Internet oder mit dem Prospektmaterial über die in Frage kommende Klinik zu informieren, sondern durchaus da auch mal anzurufen, sich mit den betreuenden Physiotherapeuten, Ärzten oder sowas telefonisch kurz zu schließen. Und wenn es irgendwie passt, weil ich da in der Nähe wohne, auch mal vorab hinzufahren und zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an. Da ist niemand böse, wenn das passiert. Und ich suche mir ja meinen Urlaubsort auch danach aus, dass er mir empfohlen worden ist, dass mir jemand was Gutes gesagt hat. Und wenn ich da schon mal war, kann ich das anders entscheiden. Das soll jetzt nicht heißen, dass man Reha oder ein Heilverfahren wie einen Urlaub ansehen soll. Aber es spielen ja viele Dinge eine Rolle. Und es ist keine Klinik böse, wenn ich mich vorher informiere, wenn ich da mal anrufe und sage, jetzt erzählt mir doch mal, was macht ihr so? Gerade bei dem Post-Covid-Thema sind wir oft im Vorfeld angefragt worden und aufgrund eines Gespräches, aufgrund einer Beratung, wo fiel dann beim Patienten die Entscheidung, da möchte ich hin.
Denn, und das wissen viele nicht, Patienten haben bei der Reha das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht. Der Patient hat das Recht, sich die Klinik für seine Reha selbst auszusuchen.
Die muss natürlich vom Fachgebiet her passen. Also ich kann nicht mit einem neurologischen Problem sagen, ich gehe jetzt in die pädiatrische Rehabilitation. Das wird nicht passen normalerweise. Es muss schon vom Fachgebiet her zutreffen. Ich kann mir aber eine Klinik, von der ich viel gehört habe, die mir empfohlen worden ist, die ich vielleicht aus der Vergangenheit kenne, aussuchen. Und das hat normalerweise die erste Priorität. Es gibt natürlich auch andere Argumente, die auch berücksichtigt werden. Wie weit ist das Ganze weg? Das Preisargument spielt manchmal auch eine Rolle dabei. Aber an erster Stelle kann der Patient entscheiden, ich will da und dahin, aus diesen oder jenen Gründen.
Auf dieses Wunsch- und Wahlrecht, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir in einer der nächsten Episoden nochmal ganz genau ein, wie das funktioniert. Das erklären Ihnen dann unsere Expertinnen und Experten. Wer jetzt alle Informationen zusammen und den Antrag abgeschickt hat, der braucht Geduld. Denn bis dieser Antrag genehmigt ist und ein Platz in einer passenden Klinik frei wird, das kann mehrere Wochen bis einige Monate dauern. Bei einer Anschlussheilbehandlung, da geht das deutlich schneller. Heik Wendura.
Also speziell bei uns in der Orthopädie kann ich jetzt davon sagen, wir haben zum Beispiel sehr viele Patienten mit Gelenkersatz. Die werden meistens so jetzt schon am 5. bis 6. Tag entlassen und kommen dann natürlich auch meistens in Direktverlegung zu uns. Ausnahmen sind nur jetzt bei den Wirbelsäulenoperationen. Wenn zum Beispiel eine Wirbelsäulenversteifung stattgefunden hat, dann wird oftmals 6 Wochen abgewartet, um das Material einheilen zu lassen und dann entsprechend die Belastbarkeit auch freigegeben wird.
Wenn der Antrag für die Anschlussheilbehandlung bzw. die Reha genehmigt wurde, erfährt man als Patient auch, für wie viele Wochen die Reha genehmigt ist. Ob es am Ende aber wirklich dabei bleibt oder ob vielleicht eine Verlängerung nötig ist, das hängt natürlich vor allem von der Erkrankung ab, wegen der man in der Reha ist, aber auch von den Fortschritten, die man als Patient vor Ort dann macht. Heik Wendura hat bereits berichtet, dass sie als Orthopädin vor allem diejenigen sieht, die beispielsweise ein neues Knie- oder Hüftgelenk bekommen haben oder Patienten nach einer Wirbelsäulen-OP. Da dauert die Reha in der Regel 3 Wochen. Dr. Jürgen Bonnert ist Chefarzt in der Neurologie in der Mediklin-Klinik Reichshof. Er spricht von im Schnitt 5 Wochen, die eine Reha in seiner Klinik dauert, was wie gesagt mit den Erkrankungen zusammenhängt, mit denen die Patienten zu ihm kommen.
In der Neurologie generell ist die Hauptindikation eigentlich der Schlaganfall. Also etwa 60% unserer Patienten, wenn ich jetzt von der Zeit vor der Pandemie ausgehe, waren Schlaganfallpatienten. Es kommen dann natürlich die anderen Indikationen dazu. Das ist ein bisschen abhängig von der Schwerpunktbildung der Klinik. Das sind die degenerativen Erkrankungen der Neurologie, wie klassischerweise die Parkinson-Erkrankung und auch entzündliche Erkrankungen der Neurologie, wie beispielsweise die Multiple Sklerose.
Für die Rehabilitation in der Neurologie gibt es ein spezielles Phasenmodell. Je nachdem, wie viel Hilfe der Patient benötigt, wird er einer bestimmten Rehabilitationsphase zugeordnet.
Die erste, die findet in der Regel im Akutkrankenhaus statt. Das ist die Phase der Akutbehandlung. Man könnte sagen Phase A. Die findet nicht in einer Rehabilitationsklinik statt, sondern im Akutkrankenhaus. Danach kommt die sogenannte Phase B. Die kann in einigen Rehabilitationskliniken angeboten werden, so auch bei uns. Das ist eine Phase, wo die Patienten noch sehr schwer betroffen sind, wo der Behandlungsbedarf oft noch sehr intensiv nah erfolgt. Das heißt, das sind Patienten, die häufig Bewusstseinsstörungen auch bieten, die häufig noch Infusionstherapien brauchen, die oft auch noch über andere Wege ernährt werden müssen als über die klassischen Nahrungsaufnahme. Das sind Patienten, die in der Regel noch einen Monitor brauchen zur Überwachung ihrer Kreislauffunktionen, manchmal auch eine Überwachung und Kontrolle der Atemfunktion brauchen. Also in der Frührehabilitation der Phase B werden Patienten auch beatmet, entwöhnt von der Beatmung beispielsweise. Das nennen wir das Weaning. Wenn diese Phase der Frührehabilitation B abgeschlossen ist, dann folgt die Phase C. Und die Phase C ist mehr oder weniger eine der klassischen Rehabilitationsphasen. Das sind Patienten, die brauchen noch einen deutlichen pflegerischen Unterstützungsbedarf, weil sie sich beispielsweise nicht alleine mobilisieren können, sich nicht alleine waschen und anziehen können, nicht alleine essen können. Das heißt, da ist ein deutlicher Pflegebedarf da. Zusätzlich erfolgen intensivierte therapeutische Maßnahmen der Rehabilitation, auch schon beginnende Gruppentherapien. Und wenn diese Phase C abgeschlossen ist und die Patienten weiter an Selbstständigkeit gewonnen haben, dann folgt die Phase D. Und in der Phase D sind die Patienten in der Regel in den Alltagsfunktionen wie Waschen, Anziehen, Nahrungsaufnahme und Fortbewegung relativ selbstständig und sie können alleine auch Therapiemaßnahmen aufsuchen im Haus und können auch an Gruppenmaßnahmen teilnehmen. Nach dieser Phase D endet das zumindest bei uns in der Klinik und dann können Patienten in ambulante oder teilstationäre Maßnahmen überführt oder weiter behandelt werden.
Und bestenfalls zurückkehren in ein weitestgehend normales Leben und auch in den Beruf. Deshalb ist diese Phase D in der neurologischen Reha so wichtig. Dieses Ziel gilt natürlich aber auch für die Rehabilitation oder Anschlussheilbehandlung in den anderen Disziplinen. Orthopädin Heike Wendura.
Reha heißt ja rehabilitare, einen Menschen wieder fähig machen. Das heißt zum einen jetzt entweder wieder arbeitsfähig machen und auch, dass die Erwerbsfähigkeit erhalten bleibt. Das ist im Heilverfahren als eigentliche Ziel. Und natürlich auch eine Verbesserung des gesamten Gesundheitszustands zu erreichen. Und bei den Anschlussheilverfahren nach Operationen sollen sie wieder fähig gemacht werden für den Alltag, dass ihre alltäglichen Tätigkeiten wie Treppe steigen, sich alleine an- und ausziehen, sich selbst versorgen können, einkaufen können. Das sollen die Patienten ja wieder alle erlernen und auch wieder können, wenn sie dann aus der Rehabilitation gehen. Und dass sie dann natürlich noch ein bisschen Hilfe auf dem Weg der restlichen Genesung brauchen und dann halt wieder zum Beispiel, wenn sie noch erwerbstätig sind, dann auch irgendwann ihrer Arbeit wieder nachgehen können.
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es umfangreiche und vor allem individuelle Therapien. Wie genau die aussehen können, erklärt Dr. Jürgen Bonnert anhand eines Beispiels.
Wenn wir an den klassischen Schlaganfallpatienten denken, kommt er zu uns mit einem motorisch-funktionellen Defizit. Das heißt, er hat häufig eine Halbseitenlähmung. Oft ist die Arm betont und er kann entweder gar nicht gehen oder kann vielleicht auch schon beginnend wieder gehen. Zu diesem motorisch-funktionellen Defizit kommen aber auch andere Funktionsstörungen dazu. Das ist ein bisschen abhängig davon, welcher Gehirnregion der Schlaganfall abgelaufen ist. Jemand mit einer Halbseitenlähmung, motorisch funktionell, wird klassischerweise mit Physiotherapie behandelt. Wenn es noch komplexe Ansteuerungsprobleme gibt von, sagen wir mal, Alltagsfunktionen, wird das in der Regel mit der Ergotherapie kombiniert. Wenn jemand Sprach- oder Sprechstörungen hat, ist die Logopädie gefordert. Aufmerksamkeitsfunktionen werden durch Neuropsychologen behandelt. Sie sehen, es ist im Prinzip eine Zusammenstellung verschiedenster Therapiemethoden, die sich an der Funktionsbeeinträchtigung orientiert und die können im besten Fall wieder völlig gesund werden. Also es gibt glücklicherweise eine Gruppe von Patienten, die nach Abschluss einer stationären Rehabilitation, manchmal noch ambulante Nachbehandlungen, sich anschließend wieder völlig beschwerdefrei werden. Aber es gibt genauso natürlich uns allen bekannte Patienten, die noch ein deutliches Funktionsdefizit auch ja überdauernd chronisch behalten.
Von einer stationären Reha können übrigens auch diejenigen profitieren, die chronisch erkrankt sind, die also zum Beispiel an einer Depression leiden, an chronischen Schmerzen oder, ein ganz aktuelles Thema, an Post- bzw. Long-Covid. Dr. Franz van Erkelenz.
Bei chronischen Erkrankungen ist es oft so, dass sich die Funktionsstörung nach einer Weile eingeschliffen hat. Und die Möglichkeiten im ambulanten Bereich zu arbeiten sind natürlich vielfältig. Aber die Situation in einer Reha-Klinik, wo Sie den Patienten, ich sag's mal salopp, wirklich 3 Wochen vor der Flinte haben, sich sehr intensiv in das Krankheitsbild und auch die individuelle Beeinträchtigung reindenken können und dann wirklich ein Programm aufstellen können, lässt sich oft noch deutlich mehr an Funktion rausholen. Bei manchen Situationen ist es auch ganz heilsam, den Betroffenen oder die Betroffene mal aus der häuslichen, heimischen Situation herauszuholen und ganz bewusst die Defizite zu benennen, den Patienten zu informieren und das Ganze dann auch zu behandeln. Wir haben jetzt im Bereich der Post-Covid-Patienten gerade diese Erfahrung gemacht, dass viele, die damit zu tun haben, eingeschränkt sind, dass das Thema Post-Covid noch gar nicht überall so richtig bekannt ist. Und wenn man sich da in einer Reha-Klinik, die darauf spezialisiert ist, drum kümmert, dann kann man da doch ganz erhebliche Erfolge erzielen. Und Ähnliches gilt für zum Beispiel Stoffwechsel-Reha-Kliniken, die sich schwerpunktmäßig um Diabetiker kümmern, Parkinson-Reha-Kliniken, die sich damit beschäftigen und so weiter.
Aber, und das ist in dieser Podcast-Folge auch schon deutlich geworden, auch die stationäre Rehabilitation mit all ihren Möglichkeiten hat Grenzen. Dazu nochmal Neurologe Dr. Jürgen Bonnert mit dem Beispiel des Schlaganfallpatienten.
Die Grenzen der stationären Rehabilitation sind natürlich auch ein bisschen in der Biologie begründet. Das heißt, es ist abhängig von der Größe und dem Ausmaß der Schädigung im Gehirn und ob die Erkrankung auf ein bereits vorgeschädigtes Gehirn trifft. Das heißt, wir können natürlich Funktionen, je jünger der Mensch ist, der Patient ist, je kleiner die räumliche Ausdehnung der Schädigung im Gehirn ist, umso besser können wir auch ein rehabilitatives Ergebnis erzielen. Deswegen kann ich das ganz pauschal nicht sagen. Wo sind die Grenzen? Die sind sehr stark durch Biologie natürlich limitiert, aber auch limitiert von zeitlichen Faktoren, nämlich wann wir beginnen. Wir empfehlen natürlich auch bei Erkrankungen wie dem Schlaganfall so früh als möglich mit der Rehabilitation zu beginnen. Deswegen gibt es ja auch heute viele Einrichtungen zur Frührehabilitation, wo sich quasi direkt an die Diagnosestellung, schon sehr schnell an die sogenannten Stroke Units, dann auch die frührehabilitative Phase anschließt.
Die richtige Klinik, gute Ärzte und optimale individuelle Therapien, all das ist sehr wichtig für den Behandlungserfolg. Aber mindestens genauso wichtig ist der Patient oder die Patientin selbst.
Der Patient selbst ist natürlich der Mittelpunkt dieses ganzen Prozesses. Und es ist deswegen wichtig, weil wir brauchen den Patienten auch mit seinem Verständnis für seine Funktionsbeeinträchtigung. In der Neurologie kann es durchaus vorkommen, dass ein Mensch, ein betroffener Patient, gar keine Wahrnehmung für seine Beeinträchtigung hat. Das gibt es auch als Teil der Symptomatik, also eine fehlende Awareness für die Symptomatik. Patienten, die keine Wahrnehmung für die Beeinträchtigung haben, sind zum einen natürlich auch schlechter zu motivieren für die Therapie und sie sind auch weiteren größeren Risiken ausgesetzt. Das mögliche Risiko einer Funktionsstörung, sei es beim Sehen oder sei es auch bei der Motorik. Wenn sie das Risiko nicht einschätzen können, können sich natürlich auch zusätzlichen Gefahren aussetzen. Das heißt, der Patient selber muss sein Defizit erkennen, er muss es auch als beeinträchtigend erleben und er muss natürlich auch verstehen die Sinnhaftigkeit des Therapieangebotes.
Wenn der Patient motiviert und mit der nötigen Portion Offenheit in die Reha geht, trägt er also einen großen Teil zum Erfolg der Therapien bei. Und dafür braucht es eben auch einen guten Start in die Reha mit allen wichtigen Infos. Und dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir diesen Podcast, um Sie dabei zu unterstützen. In der nächsten Folge schauen wir deshalb ins Kleingedruckte. Wir erklären Ihnen, wie Sie einen Reha-Antrag stellen können und was Sie dabei beachten müssen. Schalten Sie in 2 Wochen wieder ein. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast teilen, denn wir möchten möglichst vielen Menschen den Weg in die Reha zeigen und leichter machen. Außerdem wäre es prima, wenn Sie uns abonnieren. Einfach Haken setzen und schon bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn die neue Folge da ist. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Brinkmann.